D-Radio Wissen 100.
Heute mit Geschichten von Menschen, die dir einen ziemlich unverfälschten Eindruck davon geben können, wie es um dein Land bestellt ist. Ganz einfacher Trick. Willst du etwas über dein Land erfahren, dann frag doch mal einen Flüchtling oder einen Einwanderer nach seinen Erfahrungen. Wir haben das gemacht und Niloufar und ihre Cousine Nasli haben uns erzählt, was sie erlebt haben, nachdem sie aus Aserbaidschan geflohen sind. Niloufar nach Schweden, Nasli nach Deutschland. Niloufar hat es ganz gut getroffen. Nasli spricht von Ausgrenzung, von strenger Behandlung, von kahlen Zimmern und von Narben, die bleiben.
Ich war bei
Meine Cousine Nasli schnippelt dünne Ingwerscheiben in das dampfende Teeglas und erzählt mir von einer anderen Cousine in Dresden, die gerade einen neuen Job gefunden hat. Dann reden wir über unsere Cousine in den USA, die bald heiratet, über die andere Cousine in Schweden, die endlich einen neuen Freund hat, und über den Cousin, der gerade nach Spanien gezogen ist. Wir sitzen zu zweit in Naslis Küche in Köln, aber schnell sitzt irgendwie unsere große, über die ganze Welt verstreute Verwandtschaft mit am Tisch. Das passiert immer, wenn wir uns treffen. Immer haben wir uns was Neues zu erzählen. Wir sind Cousinen, aber in gewisser Weise sind wir uns so nah wie Geschwister. Unsere Biografien sind eng miteinander verwoben, aber es gibt Momente, wo sich die Wege trennen. Dann tauchen Lücken in dem Geflecht auf, Lebensabschnitte, bei denen wir genauer nachfragen müssen. Denn Nasli und ich waren 7 Jahre alt, als wir getrennt wurden. Das war 1990. An unsere Babyjahre im Iran können wir uns beide nicht erinnern, aber an die gemeinsame Zeit in Baku schon, wie wir zusammen am Spielplatz schaukelten, am Kaspischen Meer im Sand buddelten und uns abends in der Stadt Feuerwerk anschauten. Und dann reden wir darüber, wie aus unserer damaligen Heimat der Sowjetunion plötzlich ein einziger großer Abschied wurde und dass unsere Eltern sich für die Flucht in verschiedene Länder entschieden. Nasli erzählt mir von der Zugfahrt nach Deutschland, wie sie im November 1990 mit ihrer kleinen Schwester und ihren Eltern mit dem Nachtzug von Minsk über Warschau nach Ost-Berlin fährt. Und ich erzähle Nasli, wie meine Eltern, mein Bruder und ich im selben Jahr, aber ohne Visum, versuchen, nach Schweden zu flüchten. Ich erzähle über die vielen Versuche, die wir unternehmen, um das Land zu verlassen, auf illegalem Weg, von verschiedenen Flughäfen aus, Moskau, Tallinn, St. Petersburg, und wie es jedes Mal scheitert.
Wir haben quasi immer wieder Geld gespart, Tickets für 4 Leute nach Skandinavien gekauft, von allen diesen verschiedenen Flughäfen. Und dann haben wir es versucht und das kam immer auf das Personal an. Ich bin total geprägt dadurch gewesen, dass ich immer ein paar Wochen von der Schule raus bin und dann sind wir rumgereist. Hat nicht geklappt, weil das Zollpersonal hat auch Probleme bekommen, wenn die irgendeine Flüchtlingsfamilie so ins Flugzeug reingelassen hat. Und ich weiß, das war wie so ein Lottospiel. Ach, ne? Wir müssen flüchten. Hier sind wir nicht mehr sicher und wohin, ja, wo es gerade so passt. Und ich weiß, dass wir zum Beispiel auf jeden Fall auch nach Deutschland wollten, wegen euch.
Ja. Ich habe mich immer nur gewundert, warum ihr in Schweden seid und warum unsere Eltern so doof sind und nicht zusammenbleiben, wenn sie
da... Das war halt so ein Glücksspiel. Ja. Genau, ihr seid dann nach Deutschland, das hat geklappt. Und wir haben immer versucht, nach Schweden zu gehen, weil das ist dann immer alles auch hieß, Deutschland ist total überfüllt. Also weißt du, wie Flüchtlinge so untereinander sich so Tipps geben, so weißt du, auf dem Schwarzmarkt quasi so. Ja, also Deutschland, wir haben viel zu viele Ausländer und die sind total streng. Und dann hieß es so, aber Schweden ist das Paradies. Und irgendwann hat mein Vater das alleine probiert. Der hat mich geküsst und gesagt, Papa fährt nach Moskau mit so einem Rucksack. Und ich glaube, 10 Tage später oder 2 Wochen später hat er angerufen, dass er in Schweden ist. Ja.
Mein Vater schafft es also nach Schweden. Und da sitzen wir alleine in Baku. Meine Mutter, mein Bruder und ich. Der Plan ist, dass mein Vater in Schweden Asyl beantragt. Und wenn er eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt, können wir ganz legal als Familie nachziehen. Es dauert ein ganzes Jahr, aber dann ist es soweit, am 31. Dezember 1990. Es ist Silvester am frühen Morgen. Wir sind am Flughafen in St. Petersburg. Wir haben Flugtickets, ein gültiges Visum und das ganze Leben in 2 Koffern gepackt.
Auf jeden Fall weiß ich, dass ich einfach kein Wort geglaubt habe. Ich dachte, hat ja so oft nicht geklappt, warum sollte ich dieses Mal klappen? Mhm. Und meine Mutter war total gelassen, weil wir wussten, wir haben jetzt legale Papiere. Mein Vater hatte auch eine Aufenthaltsgenehmigung. Das war alles geregelt. Mhm. Und wir saßen im Flugzeug und ich dachte immer noch so, dieses Flugzeug fährt nicht nach Schweden. Das ist einfach eine Verarschung. Ich habe im Flugzeug das Essen nicht angerührt. Ich hatte krasse Bauchkrämpfe. Meine Mutter hat mich die ganze Zeit so über den Rücken gestreichelt und meinte so, doch, da, nee, gerne, na, boah, weil das klappt dieses Mal. Und ich habe sie einfach nicht geglaubt. Und dann sind wir in Schweden gelandet. Und ich weiß, dass als Kind hat man ja so eigene Prüfmethoden, so, ne? Wo bin ich? Man guckt sich so um. Im Nachhinein weiß ich, dass es eine Toblerone, ne, diese Schokolade war so aufgebaut wie so eine Pyramide in irgendeinem Shop am Flughafen und ich kannte die Schokolade nicht. Und da habe ich diese Frau, die die Schokolade aufeinander gestapelt hat, die hat auch mit ihren Kollegen gesprochen und das war auf jeden Fall eine Sprache, die ich nicht kannte.
Das heißt, da warst du dir sicher.
Das war für mich ein Zeichen, um zu denken so, ist das wahr?
Natürlich war das wahr. Und bis heute habe ich das Gefühl, mich an jedes Detail erinnern zu können. Aber als ich später meine Mutter sicherheitshalber frage, wie sie sich an diese Reise an dem Silvestermorgen erinnert, stelle ich überraschend fest, wie viele Details ich doch noch vergessen, vielleicht sogar verdrängt habe. Zum Beispiel die entscheidenden Momente, die in mir Angst und Zweifel ausgelöst haben.
Als wir ins Flugzeug einsteigen wollten, wurden wir angehalten. Ein russischer Zollbeamter ist mit unseren Papieren um die Ecke gegangen. Das hat gedauert. Die anderen Passagiere waren schon drin. Der Flug hatte wegen uns Verspätung. Du warst dir sicher, dass wir nicht mitfliegen dürfen. Aber ich war ruhig. Ich wusste, unsere Papiere sind in Ordnung. Du warst so nervös, so erschöpft, dass du im Flieger, du und dein Bruder, ihr seid beide sofort eingeschlafen. Als wir in Schweden bei der Passkontrolle ankamen, ließen sie uns wieder nicht durch. Wir wurden von einem Polizisten in ein Zimmer gebracht und saßen dort eine Viertelstunde. Und dann hast du auf einmal angefangen zu zittern, hast Bauchkrämpfe bekommen, warst plötzlich kreidebleich im Gesicht. Und du hast immer wieder gefragt, Mama, werden wir wieder zurückgeschickt? Und ich habe dich umarmt, versucht zu beruhigen und habe gesagt, liebes Nein, ich verspreche dir, wir werden nicht zurückgeschickt. Diese Viertelstunde war wie eine Ewigkeit. Und dann kam der Polizist zurück und hat uns rausgeführt. Und da stand Papa schon auf der anderen Seite einer Glasscheibe und hat laut geklopft. Du warst aber zurückhaltend, hast es immer noch nicht geglaubt, bis wir dann draußen waren.
Innerhalb von 2 Monaten verlassen sowohl Nazli als auch ich die Sowjetunion. Auf einmal sind wir beide Flüchtlingskinder in Europa, auf der Suche nach einer neuen Adresse, einer neuen Heimat. Für Nazli und ihre Familie fängt ab dann eine unruhige Zeit an. Nach der ersten Nacht in Ost-Berlin und dem ersten Behördengang landet Naslis Familie in einem Auffanglager für Asylsuchende in West-Berlin.
Das war ein Hof, kann ich mich dran erinnern, mit diesen Containern, so nur eine Etage halt.
Ja. Jede Familie hatte einen Raum.
Genau, einen Raum mit 4 kleinen Betten. Und einer Küche, die man dann mit 3, 4 anderen Familien mitbenutzt hat. Und da habe ich das erste Mal gesehen, wie jemand einen Salatkopf zum Beispiel, also für mich war es ein Salatkopf, kocht in einem Riesentopf mit Wasser. Das waren unsere chinesischen oder asiatischen Zimmergenossen. Mhm. Es waren ganz viele neue Kinder da aus verschiedenen Ländern. Wir konnten alle nicht miteinander sprechen, das war ganz lustig. Bangladesch, Pakistan und sonst was. Und
wie lange wart ihr jetzt in diesem Auffang?
In diesem Heim war das wohl so 2, 3 Monate, also okay. Gar nicht so lange.
Okay, das war irgendwie dann deine neue Wohnung oder wie hast du das so, oder war das vertraut?
Das war überhaupt nicht vertraut. Ich habe, dass das Zimmer so kahl war, dass es Container waren.
Ja.
Also an sowas erinnere ich mich, dass die Küche unglaublich dreckig war. Man musste halt immer warten, bis die eine Familie fertig war, damit man selber da was benutzen konnte. Es gab immer mit dem Geschirr, es war zu wenig Geschirr da, also es war halt nicht so regelmäßig alles und nicht und überhaupt nicht heimelig, würde ich jetzt mal sagen.
In den ersten Wochen und Monaten geht es oft hin und her. Daran kann sich Nazli deutlich erinnern. Aber die Reihenfolge kriegt sie nicht mehr ganz zusammen und auch nicht genau, wie viele Stationen es waren. Das weiß aber Naslis Vater, mein Onkel Ibrahim. Er erzählt mir von einer Zeit der kompletten Orientierungslosigkeit. Als Asylsuchende werden sie irgendwo untergebracht. Für kurze Zeit, um dann, wieder ohne Vorwarnung, in das nächste Heim transportiert zu werden. Und es muss immer schnell gehen, erinnert sich mein Onkel Ibrahim.
Ganz plötzlich kamen wieder die Leute, ja, husch, husch, wie man das immer sagt.
Wer waren diese Leute?
Die waren die Mitarbeiter von Auslandsbehörde oder Polizei oder, also ich wusste nicht, ich wusste nicht in der Zeit. Die Familien, die wurden alle einfach gerufen, die und so weiter, oder Zimmernummer X, Y, alle, die müssen einfach die Sachen einpacken und im Hof dastehen.
Nur dieses Mal werden Nazli und ihre Familie nicht mehr innerhalb von Berlin versetzt. Dieses Mal geht die Reise nach Karlsruhe. Denn jetzt werden die Asylsuchenden über ganz Deutschland verteilt.
Es war ein ganz großer Reisebus. Also mein Vater hatte nur gesagt, es wird eine lange Reise. Und ich vermute, das sind ungefähr 700 Kilometer, ich weiß es nicht. Es ging sehr, sehr lange. Und wie gesagt, ich kann mich nur an diesen Reisebus erinnern und wie meine Mutter Brote geschmiert hatte. Also ich kann mich wirklich an Brote erinnern, dass ich, als ich zwischendurch mal aufgewacht bin, Zahnschmerzen hatte. Und aber an den nächsten Morgen kann ich mich ganz gut erinnern, weil ich wusste, dass mein Vater ganz früh aufstehen musste, um auf einer dubiosen Liste nachzuschauen, wo wir hinkommen. Und als ich mit ihm rausging, habe ich nur eine Menschentraube vor einer Wand stehen sehen, die sich, ja, wie nach einer Prüfung, um nachzulesen, wo man halt landen wird und abgeholt wird und so weiter.
An sowas erinnert sich also Nazli. Reisebus, geschmierte Brote, Zahnschmerzen und diese Menschentraube in Karlsruhe. Wenn ich mir die Geschichte von ihr und ihrem Vater anhöre, fällt mir auf, dass einige prägnante Ereignisse in Nazlis Erzählung gar nicht auftauchen. Dinge, die Nazli anscheinend vergessen hat. Szenen, die aber in meinem Onkel Ibrahim Spuren hinterlassen haben.
Es war eine Kaserne, glaube ich, früher. Verkommen, verlassen, einfach richtig alles kaputt. Das Haus war wirklich, also hygienisch eine Katastrophe. Diese zwei Nächte hatte ich als Albtraum in Erinnerung, weil öffentliche Toiletten so, Kot, Fäkalien so, dass bis zum Knöchel kam das. Kein Mensch hat sich darum gekümmert. Wir haben den ganzen Nachmittag, ich und meine Frau, eine Toilette für uns sauber gemacht. Richtig einfach mit Händen Fäkalien weggeräumt, so weiter, dass die Kinder hier reinkommen können und so weiter. Aber weil immer die Menschen kamen und gingen, am nächsten Tag, wir wollten also zur Toilette, wo ich das für uns sauber gemacht hatte. Es war wieder dasselbe. Ich konnte auch das verstehen. Die fühlten sich alle da provisorisch, nur, und deswegen keiner hat sich für ein langfristiges Leben gekümmert. Andererseits, die Behörden auch. Ich glaube, die haben kein Budget gehabt, diese Anlage da. Einfach die Menschen dort, also diese, wenn auch eine Nacht oder zwei Nächte sind, dass die ein bisschen menschliches Leben da haben.
Es sind solche Erlebnisse, überhaupt diese erste Zeit in einem neuen Land, die meine Erfahrungen stark von Nazlis unterscheiden. Als ich kurz nach meinem 8. Geburtstag in Schweden ankomme, hat mein Vater das alles schon hinter sich, den gesamten Asylprozess. Meinem Vater ist ein kleines, komfortables Reihenhaus in Uppsala zur Verfügung gestellt worden. Ein typisches Schwedenhaus aus rotem Holz. Drei Zimmer, Küche, Bad. Unglaublich gemütlich.
Das war das Paradies für mich. Das war alles so neu, das war Europa, die Häuser waren anders, die Wohnung war. Also wenn ich heute Fotos sehe, dann denke ich, ja, das war IKEA-Einrichtung. Ja? Mhm. Standard, wie so eine Studentenwohnung, Sessel, so Küchennische, Tisch. Aber das war halt für mich alles das, was ich noch nie gehabt hatte. Weißt du, in unserer Platte da in der Sowjetunion, Das war irgendwie ein Traum. Fließendes Wasser, die Toilette, ein Fernseher, TV, das war so, wow, krass, ein Telefon, oh mein Gott.
Hattet ihr sowas nicht in Baku?
In Baku, ne. Hattet ihr ein Telefon in Baku?
Ein Telefon weiß ich nicht mehr, aber ein Fernseher hatten wir.
Ein Fernseher, der nie funktioniert hat, ja, hatten wir. Ja, auf jeden Fall an diesem Silvester, ich weiß noch, dass wir hatten ja auch keine Bananen und so, ne, ein Klassiker, in der Sowjetunion keine Bananen. Ich habe an diesem ersten Tag, ich glaube, ich habe 9 Bananen in mich reingestopft und irgendwann, Nilufan, du wirst Bauchschmerzen bekommen. Und dann haben wir Silvester gefeiert, aber für mich war das wirklich ein krasses Ankommen. Das war Geborgenheit. Es war kalt und es war so eine Siedlung ein bisschen außerhalb der Innenstadt, also voll schön mit so Hügeln, also überall natürlich nur weiß. Das war halt echt, das war richtig schön. Hm. Das, ich konnte es irgendwie nicht glauben.
Bei mir war es genau das Gegenteil.
Nazli hat recht. Ihr Ankommen in Deutschland ist das krasse Gegenteil von meinem Ankommen in Schweden. Nazli schläft in den ersten Wochen in Stahlrohrbetten. Sie duscht in dreckigen Kasernen. Ihre Eltern kochen und essen das, was ihnen vorgesetzt wird, in heruntergekommenen Küchen. Aber nach einigen Monaten zwischen verschiedenen Städten und Heimen bekommen auch Nazli und ihre Familie ein Zuhause. Sie landen in dem kleinen Städtchen Münsingen in Baden-Württemberg und zum ersten Mal fängt sowas wie ein Alltag an.
Das war unsere eigene Wohnung in einem kleinen Fachwerkhäuschen mit einem Dorfplatz. Und ich weiß noch, dass meine Schwester, ich, zusammen in diese Vorbereitungsklasse gingen. Und das ging gar nicht so lange, nur ein paar Monate. Aber ich habe mich da wohl sehr, sehr schnell etabliert, würde ich schon fast sagen.
Also, war das dann in einer Schule oder war das ein Raum nur für ausländische
Kinder? Das war ein Raum nur für ausländische Kinder, wirklich aus allen Herren Ländern, alle möglichen Altersstufen. Mhm. Mit einer Frau als Lehrerin, die wirklich von morgens bis abends mit uns Deutschunterricht quasi gemacht hat. Ich habe es aber, ich habe nur gute Erinnerungen daran. Also ich sehe die Situation, wie wir in diesem Raum alle an einem großen Tisch sitzen. Also wir haben
Wie viele?
Es waren mindestens 15, also es waren schon viele Kinder. Ich konnte auch immer besser Deutsch. Ich weiß noch, dass ich wirklich dann zum Beispiel, als wir im Supermarkt waren, irgendwas gelesen habe und übersetzt habe zum Teil. Wobei ich gar nicht mir vorstellen kann, von welcher Sprache in welche ich übersetzt habe. Weil ich ja also mit Persisch, Russisch und dann Deutsch irgendwie völlig durcheinander sein musste.
Also aber ich glaube, das waren wir nicht. Wir konnten das von Anfang an so gut einordnen, so alle Sprachen.
Ja.
Alleine, dass du mit deiner Schwester Russisch gesprochen hast und sobald du dich zu deiner Mama oder Papa umgedreht hast, war das Persisch.
Auch ich komme in Schweden in eine Vorbereitungsklasse. Schon 3 Wochen nach meiner Ankunft in Uppsala muss ich mich in der Schule vorstellen. An den ersten Tag erinnere ich mich besonders gut. Ein Wintertag. Der Schulhof ist voller Schnee. Es ist laut. Kinder rennen und spielen überall. Und Schneebälle fliegen durch die Luft. Und ich kann nur ein einziges Wort auf Schwedisch. Hey!
Meine Lehrerin, also diese Vorbereitungslehrerin Åse, sie kam mir so entgegen aus einem kleinen Häuschen mitten auf dem Schulhof. Das war sozusagen das Häuschen, wo die Kantine drin war und dieser extra Raum für die Vorbereitungsschüler. Wir waren 4 oder 5. Ich, 2 Geschwister aus dem Libanon, eine Russin, die Karina, und ein Junge aus Eritrea, Yusui oder sowas hieß, da weiß ich gar nicht mehr.
Åse, meine Lehrerin, ist ein Engel. Sie bringt mir und den anderen Kindern nicht nur Schwedisch bei, sondern zeigt uns den schwedischen Alltag. Wir machen Ausflüge ins Naturkundemuseum, wir backen Kuchen und spielen Spiele. Åse erzählt meiner Mutter, dass ich gut vorankomme, dass ich ein fröhliches Kind bin. Und obwohl ich mich wohlfühle, sieht meine Mutter, dass sich die Belastung bemerkbar macht.
Bis du die Sprache gelernt hast, bist du in den ersten Wochen jeden Morgen mit Bauchkrämpfen aufgewacht. Wir waren beim Arzt und wussten, dass du nichts hast. Es war nur Aufregung, der Stress. In der Schule hast du es dann vergessen und abends ging es dir gut. Aber am nächsten Morgen war es wieder genau das Gleiche.
Nazli und ich lernen beide die neue Sprache schnell. Sie Deutsch, ich Schwedisch. Vielleicht, weil wir schon in dem Alter mehrsprachig sind. Wir dürfen nach wenigen Monaten unsere Vorbereitungsklassen verlassen. Wir kommen beide in die 3. Klasse, ohne sitzen zu bleiben, ohne Verzögerung. Und wir spüren, dass das was Besonderes ist.
Mir war schon klar, dass ich das machen darf, weil ich so gut Deutsch sprach. Ich wusste so, ach, es geht bergauf. Ich habe aber einen Dämpfer bekommen in der Grundschule. Ich habe von Anfang an sehr viel, nicht Abneigung gespürt, aber ein Gefühl des Nicht-Willkommen-Seins, muss ich sagen. Also die haben, ich habe keine Freundin gefunden erstmal. Keiner hat mich irgendwie begrüßt richtig, das ist jetzt die Neue, ich wurde nicht warm empfangen. Ich weiß zum Beispiel nur, als ich reinkam in diese Klasse, ich kam nämlich, glaube ich, nicht direkt am ersten Schultag, wo alle eingeschult wurden, sondern einen Tag später oder so und wurde reingeführt in das Zimmer und habe dann alle da sitzen sehen und dann gucken dich ganz viele Augenpaare an und du fühlst dich irgendwie unwohl. Und dieses Unwohlsein hat sich eigentlich durchgezogen. Ich habe komische Erinnerungen an, wie ich auf dem Schulhof alleine stand und keiner mit mir gespielt hat. Ich glaube nicht, dass es nur an den anderen lag, sicher nicht, aber ich wurde nicht gefragt, ob ich Seilchen springen mag oder ob ich irgendwas mitmache. Und in dieser Zeit hat es ja auch angefangen, dass sich das so geäußert hat, dass es mir nicht gut ging.
Nazli fängt an, stark zu stottern. Das hemmt sie in der Schule. Sie traut sich nicht, sich in der Klasse zu melden, auch wenn sie die Antwort auf eine Frage kennt. Sie spricht immer weniger, kommt aber jeden Tag immer mehr in der neuen Sprache an, durchdringt sie, saugt sie auf, was man an ihren Noten sieht.
Ich hatte ganz akzeptable Noten für jemanden, der erst seit ein paar Monaten in Deutschland ist. Und mit ganz akzeptabel meine ich schon im oberen Bereich. Also es waren wirklich tolle Noten für jemanden wie mich. Aber ich wurde nicht bestätigt. Ich habe eigentlich bis heute überhaupt keine guten Erinnerungen an meine Grundschullehrerin. An eine bestimmte Situation kann ich mich erinnern. Das hat mir sehr weh getan, weil ich nicht gelobt wurde. Es war nämlich so, wir haben ein Diktat geschrieben. Es gab jede Woche ein Diktat. Und ich hatte einen einzigen Fehler. Es handelte sich um das Wort Rätsel. Und ich hatte es, wie viele andere Kinder, auch wahrscheinlich mit Z geschrieben, weil ich das so gehört habe. Mhm. Und dass ich nur einen Fehler hatte, das hat die Lehrerin betont, dass ich Zweitbeste quasi war. Aber dann kam natürlich die Susi oder Sabine, irgendwas mit S hieß die, das war die Klassenbeste, die wurde richtig gelobt, durfte nach vorne kommen, ihr Diktat abholen und also es gab keine Art von Wertschätzung für jemanden wie mich. Es war wirklich so herausragend für mich, dieses Erlebnis, dass ich ja bis heute ein ganz pedantischer Rechtschreib, rechtschreibsicher Schreiber. Es ist für mich wirklich extrem wichtig, korrekt zu schreiben.
Trotz ihrer guten Noten will Naslis Klassenlehrerin sie auf die Realschule schicken, vielleicht sogar auf die Hauptschule. Aber genau in dieser Zeit, nach 3 Jahren in Baden-Württemberg, zieht Nasli mit ihrer Familie nach Köln, weil mein Onkel Ibrahim einen Job als Arzt bekommen hat. Nasli darf auf eine Gesamtschule. Das Stottern hört auf. Jahre später macht sie ein 1er-Abi und dann wird sie selber Lehrerin. Wir reden an diesem Nachmittag über Schicksal und Fügung. Nasli sagt, sie will gar nicht dran denken, was passiert wäre, wenn sie auf die Hauptschule geschickt worden wäre. Ich wiederum sage, ich will gar nicht dran denken, was wäre, wenn wir in der Sowjetunion geblieben wären. Und wir sprechen darüber, dass wir beide, trotz Stottern, Bauchkrämpfen, trotz der verlorenen Heimat im Iran und später in Baku, trotz all der neuen Sprachen, trotz der Angst, nie irgendwo anzukommen, dass wir trotz allem doch ganz gut durchgekommen sind.
Aber wir haben es geschafft, oder?
Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das so unbeschadet überstanden haben. Also es sind ja viele kleine Narben. Also die haben uns ja auch stark gemacht. Also
aber es sind Narben, hast du recht.
Das sind Narben und die sind bis heute nicht verheilt. Also schon allein dieses Gefühl des Ausgeschlossenseins, also das begleitet mich bis heute. Ich bin da sehr empfindlich, wenn ich aufgrund meiner Herkunft, aufgrund meiner Sprache darauf hingewiesen werde, dass ich ja noch keine Deutsche bin. Das ist für mich bis heute immer hat so einen negativen Beigeschmack.
Und dann schauen wir uns an, Nasli und ich. Und wir müssen lächeln, denn die Worte Schicksal und Fügung stehen im Raum. Sie schweben über uns. Dass wir hier überhaupt zusammen sitzen und quatschen können und dass unsere Wege uns nach so vielen Jahren wieder zueinander geführt haben, dass wir zufällig sogar heute in derselben Stadt wohnen. Und schon rücken die kleinen Narben, zumindest für diesen Moment, in den Hintergrund. Als wären all die Jahre der Trennung gar nicht gewesen.
Thank you.
Radio Wissen 100.